Ich bin der Letzte in der Predigtreihe, habe ich. Ist das so? Nee? Ich bin noch nicht der Letzte. Das ist gut. Also kommt noch jemand, das ist auch nicht schlecht. Ich bin heute mit dem Thema Geduld bei euch. Wer gehört zu den geduldigen Menschen? Oh, super. Sagen das alle anderen auch?
Ja. Gut.
Ich habe absoluten Respekt vor Menschen, die Geduld haben. Zum Beispiel, mal gucken. Angler. Ja, wie die sitzen und geduldig warten, bis die Pose sich bewegt und dann vielleicht was am Haken ist, was man auch noch essen kann. Geduld. Ich habe auch großen Respekt vor der Geduld von Menschen, die ein Instrument lernen und immer wieder versuchen, die richtigen Töne oder die richtigen Saiten oder die richtigen Tasten zu treffen. Ich habe Respekt vor den Leuten, die das mitmachen und vor allen Dingen vor den Leuten, die als Lehrer da sind, nicht nur Musikschule und so weiter. Geduld. Geduld ist etwas, was den wenigsten Menschen in die Wiege gelegt ist. Also es gibt ein paar, die sind von Geburt an scheinbar so. Also Gratulation. Vielleicht kennen wir das Gebet. Ich glaube nicht, dass es echt ist, aber es wird immer wieder so tradiert, wo einer betet, Herr, gib mir Geduld, aber bitte ganz schnell. Aber das spiegelt so ein bisschen unsere Seelenlage wieder an dieser Sache. Geduld gehört nicht zu den modernen Tugenden. Schon eine Weile her, aber die Rockband Queen hat mal gesungen, I want it all, I want it now. Ich will alles und ich will es jetzt. Und das ist so ein bisschen so, wie wir Menschen oftmals ticken. Wir möchten die Dinge, wir haben Vorstellungen und dann muss es bitte auch schnell gehen. Und jetzt ist für heute unser biblisches Thema Geduld. Die Frucht des Geistes ist Geduld. Ich habe erstmal, ich habe über meine Themen immer ein Doppelthema gesetzt. Ich weiß nicht, wie das die Leute vor mir gemacht haben, können sie ja machen, wie sie wollen, weil es hängt am Ende alles mit der Liebe zusammen. Diese Früchte des Geistes, wo eine ganze Aufzählung kommt, der hat alles auch ein bisschen was mit Liebe zu tun. Und was die Bibel sagt, wie gesagt, das klingt verheißungsvoll, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Es geht in der Predigtreihe nicht der Reihe nach, ist auch nicht so schlimm. Und vielleicht hat es schon mal jemand gesagt, dann sage ich gerne noch einmal, ich habe deswegen Liebe und Geduld zusammengenommen, weil man diesen Vers immer genau liest, da heißt es die Frucht aber des Geistes. Also grammatikalisch richtig wäre, wenn man sagen würde, die Früchte des Geistes sind Liebe und dann die ganze Aufzählung. Aber das steht dort nicht, sondern steht dort Einzahl, die Frucht des Geistes. Und ich glaube, besser ist es, wenn man jetzt in Gedanken einen Doppelpunkt macht nach Liebe, die Frucht des Geistes ist Liebe, und dann kommen lauter Facetten der Liebe. Und mir ist das aufgefallen, dass diese Stichworte, die kommen, die haben alle etwas mit Liebe zu tun. Geduld. Ich lasse mal die Beispiele weg jetzt. Haben wir alle genug, wie schwierig das ist, auch manchmal in der Liebe geduldig zu sein. Aber wir merken, wenn das mit der Geduld aufhört, wird es auch mit der Liebe schwierig. Also es gehört zusammen. Das Griechische hat zwei Worte im Neuen Testament, die Luther mal so und mal so mit Geduld übersetzt. Das eine meint mehr so das Aushalten, das Warten können auf etwas. Also zum Beispiel das Warten auf den Zug, ne, Veit. Oder auf irgendwas anderes, auf irgendein Ereignis. Und das zweite Wort, das meint, übersetzt Luther auch manchmal mit Langmut, das meint mehr das Aushalten an einer Beziehung, das Festhalten, geduldig sein mit einem Menschen. Ja, diese beiden Richtungen. Einmal das gespannte Warten auf etwas und das andere das Festhalten an jemand, das Festhalten an einer Beziehung. Hier an unserer Stelle, da steht diese zweite Variante. Da geht es um das Festhalten an einer Beziehung. Und das im Hebräischen, also manchmal, ich versuche den Worten so ein bisschen nachzuspüren, ich finde das interessant, und das hebräische Wort für Geduld, das erinnert an eine gespannte Schnur. Eigentlich sogar an einen Spinnfaden. Also so von der Wortbedeutung hängt das damit zusammen. Und das ist der erste Gedanke, der mir bei diesem Thema dann so durch den Sinn ging, das Thema Geduldsfaden. Ich habe einen Geduldsfaden mitgebracht. Ja. Kennt müssen wir alle was damit anzufangen. Ne? Ich mache mal noch einen kleinen Test. Dann komme ich jetzt mal runter. Ich hoffe, es verstehen mich trotzdem alle. Oder ich erkläre es mal vorneweg, erstmal per Mikro. Eine Schnur, die ist dann gespannt, ja, ein gespannter Faden, wenn sie an zwei Enden festgehalten wird. Das heißt, es ist immer ein Ausdruck von einer Beziehung. Und ich wette, es kennt jeder die unterschiedliche Stärke von Geduldsfaden. Ich komme jetzt mal runter. Wir sind verbunden jetzt mit diesem Faden. Ja? Das ist alles gar kein Problem. Jede Beziehung hat so einen Faden, weil wir Menschen miteinander verbunden sind. Das ist auch gut und das ist gar kein Problem. Kritisch wird es dann, wenn ich sage, ich möchte mal den Richter. Und Feind will ich. Wenn der mitkäme, das war kein Problem. Wenn ich nachgeben würde, wäre das auch kein Problem. Aber ich will nicht nachgeben. Feind, ich will in diese Richtung. Dann kennen wir alle, wenn der Geduldsfaden reißt. Na? Danke, kannst du behalten. Gespannte Beziehungen kennen wir alle. Und nochmal, solange der andere so tickt, wie ich das gerne hätte, und so meine Erwartungen erfüllt, ist das alles unproblematisch. Da ist alles gut und da funktioniert doch alles und da kann ich auch mit so einem Wollfaden gut in Verbindung bleiben. Aber schwierig wird es, wenn der andere nicht so macht, wie ich das will. Und wir kennen das dann, die Frage, wie lange hält das? Und wir ahnen dann schon, das ist also eine gespannte Situation, wo wir sagen, jetzt reicht mir's. Jetzt könnte ich den anderen auf den Mond schießen, ohne Rückfahrkarte. Ja? Und da ist unser Geduldsfaden ja, gerissen. Gespannte Beziehung. Es gibt solche Zeiten in jeder Ehe, behaupte ich mal. Wenn man sich verletzt fühlt, weil der andere eben nicht so macht, wie ich das erwarte, oder man vielleicht auch nicht so nur verletzt fühlt, sondern auch verletzt wird. Wir Menschen werden schuldig aneinander. Das passiert in Ehen, in Familien, in der Gemeinde. Und die Frage ist immer, wie viel Belastung hält das aus? Wie stark ist mein Geduldsfaden? Oder wann ist die Verbindung abgerissen? Das Tragische an der Geschichte ist ja nicht, also ich bleibe mit dem Feind trotzdem in Verbindung, keine Sorge, aber das Tragische ist ja nicht bloß, dass man explodiert, sondern das Tragische ist, dass man sagt, so, jetzt reicht mir's mit dir. Und dass man den anderen eben wirklich auf den Mond schießen möchte, ohne Rückfahrkarte. Wie stark ist dein Geduldsfaden? Ein zweites Bild, mal gucken, ein bisschen geduldig sein. Nee, das ist ganz ausgegangen. Gespannte Beziehung. Gibt noch was Zweites. Jetzt. Da geht es nicht um eine gespannte Schnur, aber kennen wir auch, wenn jemanden, sagt man so, der hat eine kurze Zündschnur. Kennen Sie das? Diese Redewendung? Wenn da was schief läuft, dann wartet der nicht lange, sondern knallt es gleich. Ja, also da ist vom Zündfunken bis zur Explosion ist da nur eine ganz kurze Zeit. Das ist vielleicht auch ein bisschen eine Frage des Charakters. Also manche sind ja, wie gesagt, von Natur aus geduldig und manche, die haben eher von Geburt an so eine kurze Zündschnur. Manchmal teilen wir so Menschen so ein bisschen ein in die vier Temperamente, Phlegmatiker, Melancholiker, Sanguiniker, Choleriker. Stimmt nicht ganz, aber ist eine gute Faustregel. Der Phlegmatiker, der hat eine lange Zündschnur. Der merkt noch gar nicht, dass es brennt. Aber bei dem Choleriker, da kann es sein, der sieht den Funken und da explodiert er schon. Da brennt es noch gar nicht. Wenn wir in die Bibel schauen, dann finden wir genau dasselbe. Da gibt es Menschen mit ganz unterschiedlichen Charakteren. Und einer, der mit Sicherheit eine kurze Zündschnur hatte, ist der Petrus. Also wir kennen diese Begebenheit, wie Petrus mit den anderen Jüngern da in Gethsemane ist, wo Jesus gefangen genommen wird. Und Petrus, der zögert nicht lange, der zieht das Schwert raus, zielt auch gar nicht richtig, sondern haut einfach zu. Kurze Zündschnur. Schlecht gezielt, schlecht getroffen, Ohr ab. Aber das war Petrus, kurze Zündschnur. Und dann wird uns gerade von dem Petrus überliefert, wie da Petrus mal zu Jesus kommt und eine Frage stellt, fragt, wie oft muss ich vergeben? Das ist letztens eine Frage, Jesus, wie stark muss eigentlich mein Geduldsfaden sein? Und dann gibt der Petrus seinem Herrn und Meister eine Antwort vor, die übersteigt schon seine Fähigkeiten. Petrus sagt, reicht 7-mal. Der Choleriker Petrus, der erwartet allen Ernstes von sich, dass er 7-mal vergeben könnte, so geduldig, würde er nie schaffen. Und das, was Jesus ihm sagt, das ist eine ernüchternde Sache. Jesus sagt ihm, nee, 7-mal reicht nicht, sondern 70-mal 7-mal. Also immer. Petrus, geduldig sein, den Geduldsfaden nicht reißen lassen. Nicht sagen, jetzt reicht's mir. Geduld, dieses Wort bedeutet im Griechischen auch so viel wie den Zorn zurückhalten. Darum geht's. Es geht nicht einfach darum, dass man lange warten kann, sondern es geht, wie wir das aushalten. Ja? Geduld festhalten in einer Beziehung, den Zorn zurückhalten. Es gibt eine Unmenge Beispiele für gerissene Geduldsfäden. Es ist noch harmlos, relativ harmlos, aber wenn ich an die Geschichte von Hiob denke im Alten Testament, dann der Hiob selber wird im Neuen Testament als geduldiger Mann gelobt und die Freunde von dem Hiob, die sind ja auch erstmal geduldig. Die setzen sich 7 Tage lang mit dem Hiob in den Dreck und halten das aus. Eine starke Verbindung. Und wenn man dann in dem Buch Hiob weiterliest, dann merkt man, und jetzt reißt der Geduldsfaden. Worte zurückhalten, wer kann's? Und dann merkt man, wie es da brodelte in denen die ganze Zeit. Und jetzt wird der Spieß umgedreht. Jetzt ist nicht mehr der Hiob der Bedauernswerte, sondern Hiob, wenn du dich ändern würdest, dann würde Gott auch wieder dein Schicksal ändern. Und da merkt man, wie der Geduldsfaden gerissen ist. Sie bleiben immer noch bei Hiob, das ist eine große Sache. Aber Geduld, was heißt Geduld? Was heißt es nicht? Bedeutet es, dass wir als Christen immer geduldig sein müssen, alles aushalten, alles erdulden müssen? Wie ist das eigentlich bei Gott? Wie ist das mit der Geduld Gottes? Ich bin auf einen Bibelvers gestoßen im Buch Nehemia, im Alten Testament, im Buch Nehemia. Da steht einmal, aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Also eine ganz starke Aussage des Nehemia. Nehemia war die Zeit nach dem babylonischen Exil. Die ersten waren schon heimgekehrt und haben die Stadt wieder aufgebaut. Da gab es Schwierigkeiten und irgendwann, der Nehemia war noch in Susa geblieben, in Babylon, und er erfährt das, dass das nicht so vorwärts geht und er bringt so eine zweite Heimkehrerbewegung in Gang und ist jetzt in Jerusalem. Und dort betet er dieses Gebet. Aber du, mein Gott, vergabst und warst gnädig, barmherzig, geduldig und von großer Güte und verließest sie nicht. Gott der Geduldige, der alles erträgt? Nein. Die Erfahrung, die Israel zu dieser Zeit gemacht hatte, war genau das Gegenteil. Die Erfahrung war, dass bei Gott der Geduldsfaden gerissen war. Und das hat bei denen alles durcheinander gebracht. Also die Tatsache, dass die Assyrer, nee, die Babylonier waren es, dass die Babylonier Jerusalem erobert haben, den Tempel zerstört haben, dass sie das Volk Gottes in die Fremde geführt haben und dass Gott nichts macht. Das ließ nur einen Schluss zu, Gott hat uns nicht auf den Mond geschossen, aber nach Babylon. Gott, der Geduldsfaden ist gerissen. Und man muss ja auch sagen, das kam ja mit Ansage, dieses babylonische Exil. Das kam ja nicht aus heiterem Himmel, sondern es war ja immer wieder, hat Gott zur Umkehr gerufen durch die Propheten. Und irgendwann, da reicht es Gott und sagt so, jetzt müsst ihr, wenn ihr euch abwendet von mir, dann müsst ihr auch damit leben, ohne mich. Irgendwann sagt Gott, jetzt müsst ihr die Konsequenzen eures falschen Handelns spüren. Und es war nicht nur, dass der Geduldsfaden gerissen war oder irgendwie, dass die Israeliten nicht so gemacht haben wie Gott, dass sie die Socken rumliegen lassen haben oder was, sondern es war Ehebruch. Ja, die haben anderen Göttern, sind anderen Göttern nachgelaufen. Und Gott sagt, das müsst ihr ohne mich auskommen. Aber, und das macht Nehemia in diesem Gebet deutlich, der Geduldsfaden war nicht gerissen, er war nicht kaputt, sondern Gott blieb trotzdem in Verbindung mit seinem Volk. Und das ist das Spannende bei Gott, das können wir in der Bibel immer wieder feststellen. Gott sagt nicht, ach, macht ruhig, was ihr wollt und ich habe Geduld mit euch oder so, sondern Gott sagt, wenn du hier weitergehst, wird es wehtun. Und er kündigt Konsequenzen an. Aber Gott sagt nie, und jetzt kannst du mir gestohlen bleiben. Jetzt will ich nicht mehr von dir wissen. Das heißt, Gott bricht nie die Beziehung, die Verbindung ab. Eine der für mich eindrücklichsten Geschichten in dieser Beziehung kennen wir alle, Sintflutgeschichte. Und es war für mich schon mal ein bisschen ein Aha-Erlebnis, was ich nie vergessen habe, diese Entdeckung, wie das zur Sintflut kam. Ne? Es gibt diesen Vers, wo Gott sagt, zu dem Noah, weißt du, das Dichten und Trachten, ich habe Luther im Ohr, ne? Das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf, deswegen will ich alles vernichten. So, also hat man den Eindruck, der Geduldsfaden ist gerissen, Gott sagt, das können Sie mir nicht auf den Mond schießen, aber ins Wasser. Und am Ende der Sintflut, da sagt Gott, das mache ich nie mehr, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat, Ernte, Frost, Hitze, Sommer, Winter, Tag und Nacht. Das mache ich nie mehr, weil man traut seinen Augen und Ohren nicht, weil das Dichten und Trachten der Menschen ist böse von Jugend auf. Genau wortwörtlich dieselbe Begründung, die am Anfang der Sintflut stand, die steht am Ende, dass Gott sagt, das mache ich nie mehr. Gott schießt uns Menschen nicht auf den Mond. Gott bricht die Verbindung nicht ab. Gott weiß, wie es um unser Herz bestellt ist. Gott sagt, ja, wenn du falsche Wege gehst, wird es dir wehtun, aber ich bleibe mit dir verbunden. Ich mache das nie mehr. Gott hält seinen Zorn zurück. Das ist das, was Geduld meint. Gott hält seinen Zorn zurück. Es ist nicht die Explosion. Gott bleibt uns verbunden. Im Römerbrief dann, da schreibt Paulus, verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich die Güte Gottes zur Umkehr leitet? Also ganz deutlich, aus Gottes Sicht heißt Geduld nicht, mach was du willst, sondern Gott setzt Grenzen, er deckt auch Schuld auf. Und das ist eine ganz wichtige Geschichte auch für unser Leben, wenn wir einem Alkoholiker hilft es zum Beispiel nichts, wenn ich Geduld mit ihm habe und sage, kannst du ruhig weitersaufen und wir bleiben da. Es hilft ihm nicht, wenn ich dem nicht auch die Grenzen aufzeige. Gott setzt Grenzen, er deckt Schuld auf und das ist manchmal schmerzhaft. Das ist auch bei uns Menschen manchmal schmerzhaft. Aber es ist notwendig. Manchmal gehört der Schmerz zur Heilung und dass Gott uns solche Grenzen aufzeigt. Aber genau wie bei dem Alkoholiker ist wichtig, ist, dass wir ihn nicht fallen lassen. Grenzen aufzeigen, aber trotzdem als Mensch nicht fallen lassen. Nicht sagen, so jetzt will ich mit dir nichts mehr zu tun haben. So geht Gott mit uns um. Er zeigt Grenzen auf, aber lässt uns nicht fallen. Wie oft sagen wir im Zorn, da kann mir gestohlen bleiben. Mit dem will ich nichts mehr zu tun haben. Gerissener Geduldsfaden. Geduld heißt, in Liebe miteinander verbunden bleiben. Liebe heißt in Verbindung sein. Das meint nicht, dass ich den anderen dauernd umarme, sondern es heißt, dass ich verbunden bleibe mit ihm. Wie schön wäre das, wenn das gelänge, wenn uns das gelänge, in unserem Leben als Christen geduldig miteinander umzugehen, ohne Explosionen, aneinander festzuhalten. Aber die Realität sind Ehescheidungen auch bei Christen. Die Realität sind, dass Leute in der Gemeinde den Rücken kehren, austreten, sagen, ich will mit dem Verein nicht mehr zu tun haben. Dass sich Christen untereinander so zerstreiten, Gemeinden untereinander so zerstreiten. Die Realität ist, dass es Situationen gibt, wo Funkstille herrscht in Familien, wo man nicht mal miteinander redet. Manchmal nur ein nebensächliches Thema, oder was heißt nebensächlich? Es war halt so wichtig. Und der andere macht nicht so, wie ich will und denkt anders. Und die Realität in unserer Welt sind eben Kriege im Großen wie im Kleinen. Es ist offenbar nicht so leicht mit der Geduld und mit dem Festhalten aneinander und mit dem Zorn zurückhalten. Und jetzt ist unser Thema, die Frucht des Geistes ist Liebe. Ja, wie schön ist das denn? Also wenn ich nicht geduldig bin, bin ich kein richtiger Christ. Manche werden schon als Christ geboren, super. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Wie kommt das in mein Leben rein? Herr, ich möchte ja gerne geduldig sein, aber bitte lass mich nicht so lange warten. Ja. Wie komme ich zu dieser Frucht? Wie komme ich zu meiner Frucht? Ist erkennbar, was das ist? Zucchini. Ich staune über Leute, die Zucchinis von Gurken so aus der Entfernung auseinanderhalten können. Ja. Ist tatsächlich eine Zucchini. Also ich habe zumindest die anderen drei, die in der Packung waren, gegessen. Was muss ich tun, um eine Zucchini zu ernten? Pflanzen, ja. Ja, dann auch, ne? Aber wenn ich eine Gurke pflanze oder eine Tomate, dann werde ich keine Zucchini ernten. Ich muss das Richtige pflanzen. Blödes Beispiel, ne? Aber so ist das in unserem Leben. Wenn die Bibel spricht von der Frucht des Geistes, dann sagt uns die Bibel nicht, jetzt streng dich mal an und sei mal geduldig und mach mal. Sondern dann steht zuerst die Frage, was ist eigentlich in mein Leben reingepflanzt? Welcher Same ist da drin? Gottes Wort sagt uns nicht, an dieser Stelle nicht, nun bemühe dich mal geduldig zu sein. Das ist nicht eines unserer Werke, was wir tun können. Die Bibel kennt diesen Unterschied, macht ihn sehr deutlich zwischen Werken und Früchten. Bei Werken steht, nun mach endlich, bemühe dich. Da werden wir ermahnt. Aber bei Frucht, da geht es nicht um Ermahnungen, sondern da geht es um die Frage, was ist gepflanzt? Was ist in deinem Leben drinne, damit es wachsen kann? Welchen Samen lässt du in dein Leben? Wie komme ich zur Frucht? Und nicht so rum muss ich werden. Das richtige Säen, das richtige Pflanzen. Gottes Geist ist der Urheber in unserem Leben. Und die wichtigste Frage bei diesem ganzen Thema ist eigentlich die, was für Geist ist in meinem Leben? Habe ich Gott in mein Leben eingeladen? Oder denke ich nur über ihn nach? Man kann nur über Gott klug reden, man kann sich in der Bibel auskennen. Aber ist er wirklich in meinem Leben drin als Same? Habe ich ihn in mein Haus aufgenommen, in mein Lebenshaus? Dann wird nicht automatisch und sofort alles anders. Also aus einem Choleriker wird kein Lamm frommer Phlegmatiker. Das wird nicht passieren. Aber das Wort Gottes wird uns verändern. Es wird uns verändern. Und manchmal ist dann auch, wie wir vorhin gesagt haben, also es ist nicht nur nötig, das Richtige zu säen und zu pflanzen, sondern auch die richtige Pflege und ab und zu mal gießen, ist auch nicht schlecht, wenn es nicht gerade regnet. Also da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Aber das Erste und Wichtigste ist, dass die richtige Pflanze in meinem Leben drin ist. Und nun sind ja in dieser Welt haufenweise Gärtner und Leute da, die was reinpflanzen wollen in unser Leben. Wenn wir machen Fernseher an, da kann man damit rechnen, dass da Tausende im Hintergrund von diesen Fernsehsendungen sitzen, die Gedanken in unser Leben reinpflanzen und die sich festsetzen. Und wir wundern uns, was da manchmal draus wächst. Das können wir nicht verhindern. Ja, das ist mit dem Unkraut. Wir können das nicht verhindern. Aber das Wichtige ist immer wieder, dass wir diesen Samen des Wortes Gottes in unser Leben reinlassen, weil dort die Kraft drin liegt, die etwas bewirkt, die Frucht wachsen lässt. Es ist seine Liebe, seine Geduld. Es ist der geduldige Gott, der seinen Zorn zurückhält, der uns nicht auf den Mond schickt, sondern der in Liebe mit uns verbunden bleibt, den wir in unser Herz einlassen dürfen und sollen. Das Letzte, also die Frage, wie komme ich zu dieser Frucht? Und das Letzte, ich habe gesagt, es ist kein Werk, ja, es ist ein Ergebnis dessen, was Gott in unserem Leben wirkt. Das stimmt nur zur Hälfte, weil man findet eine ganze Menge Aussagen in der Bibel, wo wir auch recht deutlich aufgefordert werden, geduldig miteinander zu sein. Eine der für mich schönsten Stellen, wo das deutlich wird, ist im 1. Thessalonicher Brief, dort schreibt Paulus, tragt die Schwachen, seid geduldig gegen jedermann. Ups, ja, danke. Tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Das ist ein ärgerlicher Satz, finde ich. Also ich würde ja, tragt die Schwachen, ja okay, das machen wir Christen. Seid geduldig, schon mit Zähneknirschen, aber ich will mich bemühen. Aber mit jedermann, da hört es aber auf. Nun schreibt Paulus das an Gemeinde, ne? Er hat vielleicht nicht die ganze Welt im Blick. Aber dass Gott uns Geduld zumutet und uns dazu auffordert, das ist schon eine starke Sache. Und wir kennen alle die Geschichte, vermute ich mal, von dem, Luther sagt der Schalksknecht, ne, von dem da eine große Summe, die hätte er nie bezahlen können, ist dem vergeben. Da hält der Herr seinen Zorn zurück und ist geduldig, vergibt. Und dann begegnet dieser Knecht seinem Mitknecht und bringt ihn ins Gefängnis, weil er eben eine kleine Summe schuldet. Und an dieser Geschichte wird deutlich, welche verheerenden Auswirkungen es hat, wenn wir unseren Zorn nicht zurückhalten. Gott hält seinen Zorn zurück, ja. Aber jetzt erwartet Gott das auch von uns, dass wir geduldig miteinander umgehen. Tragt die Schwachen, seid geduldig mit jedermann. Das ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe, bei der wir besser nicht aufgeben. Es geht nicht um Perfektion, sondern es geht immer wieder daran, dran zu bleiben. Und vielleicht diesen Geduldsfaden auch immer wieder neu zu knüpfen. Oder als Letztes, man kann... Geht's noch weiter? Nee? Ja, doch. Die Verbindung zur Jahreslosung, die passt beim Thema Liebe immer, ne? Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Den Zorn zurückhalten. Alles, was ihr tut, soll in Liebe geschehen. Und es ist zuerst auch das immer wieder eine Erinnerung an die Liebe Gottes, die in unser Leben reingepflanzt ist. Eine Liebe Gottes, die den Zorn zurückhält, die Beziehungen aufrechterhält. Denk mal an das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Wie der Vater die schlimmste Konsequenz ausspricht. Wie hart muss das sein, wenn ein Vater sagt, dieser mein Sohn war tot? Das ist furchtbar. Und trotzdem hat er seinen Sohn nicht aufgegeben. Trotzdem wartet er, hält Ausschau, läuft ihm entgegen, nicht mit Vorhaltungen und Vorwürfen, sondern umarmt ihn und nimmt ihn wieder auf mit allem, was dazugehört. Er ist derjenige, der die Beziehung nie aufgegeben hat. Nie. Gott hält seinen Zorn zurück. Er lässt den Geduldsfaden nicht reißen. Und dass das in unserem Leben ein Stückchen Wirklichkeit wird und dass wir dort, wo unser Geduldsfaden vielleicht mal gerissen ist, ihn wieder anknüpfen, einander vergeben und wieder miteinander unterwegs sind, das wünsche ich uns. Amen. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir, dass du geduldig bist. Nicht so, dass du einfach alles geschehen lässt und alles abnickst, was in unserem Leben und dieser Welt passiert, aber dass du uns verbunden bleibst, trotz all unserer Fehler, unserer falschen Entscheidungen, unseres Ungehorsams. Herr, du bewahrst uns nicht vor allen Folgen unserer Schuld, aber du bleibst uns verbunden. Ich danke dir dafür. Und ich bitte dich, dass wir in dieser Verbindung mit dir bleiben. Und dass dein Wort als der gute Same, als die gute Pflanze in unserem Leben wirklich da ist und auch Frucht bringen kann. Ich danke dir, dass du nicht weggehst von uns und dass du uns befähigst, auch in dieser Welt miteinander klarzukommen. Danke, Herr, für deine Nähe. Amen. Amen.